Das war Musik von Arnold Schönberg, Verklärte Nacht in der Fassung von Nam June Paik. Das war ein Ausschnitt aus La Caccia, die Jagd von Walter Marchetti. Nicht verstehen, den Experten so voraus sein, dass sie ihres Amtes als Einordner und Aburteiler nicht walten können. Das waren und sind unter anderem Motive und Ziele der Fluxuskünstler. Joseph Beuys, Wolf Hostill, John Cage, Nam June Paik und Co., sie alle trafen sich jetzt zum 20-jährigen Jubiläum Festum Fluxorum in Wiesbaden bei den internationalen Festspielen neuester Musik. Darbietungen und Ausstellungen der Fluxuskünstler zwischen 17. September und 14. November präsentieren das Museum Wiesbaden, der Nassauische Kunstverein und Harlekin Art. Fluxus ist die Grenze zwischen Kunst, Musik und Literatur. Fluxus entzieht sich jeder Vereinnahmung und ist doch stets Avantgarde, so die Fluxuskünstler. Eindrücke vom vergangenen Wiesbadener Fluxuswochenende haben Uta Brandes und Michael Erlhoff mitgebracht.
20 Jahre danach, im September 1982, kamen Fernsehen, Rundfunkpresse und viele begeisterte Zuschauer nach Wiesbaden. Man traf sich zum Festum Fluxorum im Museum. 20 Jahre zuvor, im Dezember 1962, war alles neu in Wiesbaden, gab es Radau und Skandal, böse Mienen und radikale Kunst. Denn damals hatten sich einige Künstler, Komponisten und Wissenschaftler versammelt, um Musik zu machen und um Fluxus zu gründen. Fluxus wurde zu einer Kunst, die alles nach ihr beeindruckte und veränderte. Kunst, Musik, Theater, Aktions- und Denkformen und auch Alltäglichkeit. Fluxus setzte sich jedoch subversiv durch, unterhalb jener bürgerlichen Öffentlichkeit, die erst heute Fluxus entdeckt. Aber was ist Fluxus? Zum Beispiel Wolf Hostell.
Fluxus ist alles und gar nichts. Das heißt, ich erlaube mir aber die Freiheit, meinen Fluxus-Begriff aufzubauen und ihn zu benutzen oder nicht zu benutzen, wann ich will. Nicht? Und ich finde auch sehr gut, dass jeder, der sich erklärt, zu Fluxus zu gehören, dass das zählt, weil es ist die erste Bewegung, die so tolerant ist. Und tolerant ist ja auch ein Zeichen von Fluxus. Sonst könnten wir ja kaum behaupten, irgendwas aufgebrochen oder aufgelöst zu haben. Und was unsere Zukunft sein wird, das ist eben, dass immer mehr Leute nicht nur das, was sie auf einem Festival sehen, als jeweilig Fluxus empfinden, sondern dass dahinter eben die ganze Künstlerpersönlichkeit steht und die ganze Produktion. Und dass es dem jeweiligen Künstler obliegt, ob er dies oder das als Fluxusgeist empfindet oder nicht. Aber ich bin sehr stolz darauf, wenn sich das durchsetzt, dass Fluxus so widersprüchlich und so heterogen wie möglich ist, dann ist es der Reichtum von Fluxus.
Und Dick Higgins, Henning Christiansen, Joseph Beuys und Giuseppe Chiari.
Bon, Fluxus ist ein in Italienisch, ein Gruppo di Amici.
Das sind Eric Andersen, Emmett Williams und Al Hansen.
Fluxus is a better term for the kind of work we do than happenings or action kunst.
Offene Wege, kreiselnde Wege, komplizierte Türen, Wände, Dunkelheit, sich drehende Räder, überall Entscheidungen und Erfahrungen. Der Schluss ist eine Rutschbahn als emphatischer Weg ins Freie. George Mitschunas, der 1978 verstorbene Gründer von Fluxus, entwarf 1962 ein Labyrinth, das jetzt in Wiesbaden nachgebaut wurde. Er, Mitschunas, der 1962 nach Wiesbaden einlud, glaubte an Befreiung durch Fluxus. Was ist Fluxus? Takako Saito?
I don't know anything about it.
Und Philip Corner?
What is Fluxus? Is Fluxus? Is what? Fluxus. What is? Whatever it is. Fluxus.
Ausgestellt ist im Museum Wiesbaden eine Tactile Box, ein großer Holzkasten von Ayo mit fingerdicken Löchern darin, um die Finger hineinzustecken, was, je nach Loch, unterschiedliche Töne erzeugt oder dem Finger ein matschiges oder flauschiges Gefühl vermittelt. Verwirrung, Widersprüche, Ironie, Distanz und Hoffnung. Die Akteure beklatschen das Publikum. Im zweiten Ausstellungsgebäude, im Wiesbadener Kunstverein, rührt bei Ben Vautier ein Teddybär die Trommel und pfeift dazu. Im selben Haus stehen aber auch die gänzlich beruhigten Objekte des großen George Brecht oder Arbeiten von Robert Watts und Tonenvironments des Koreaners Nam June Paik, etwa ein spielbares Schallplattenschaschlik. Angefangen hat alles sowieso mit der Musik. Und viele der amerikanischen Fluxus-Künstler waren Schüler des Komponisten John Cage. Dort hatten sie ein neues Musikverständnis gelernt und was alles Musik überhaupt sein könne. Fluxus-Musik war mitunter sehr leise, wie die beiden folgenden Stücke von George Brecht.
Zwei Autoereignisse, starten, stoppen. Drei Lampenereignisse, an, aus, Lampe, aus, an.
Oder die Musik war laut, wie die Akkorde von La Monte Young. Fluxus-Musik konnte die tonlose Aufführung einer Partitur sein, so wie Alison Knowles am ersten Abend in Wiesbaden eine Fluxus-Gala dirigierte. Fünf Männer und eine Frau kommen mit Zylinderhüten auf die Bühne, in der Hand eine Partitur, der sie präzise folgen und ihr entsprechend die Zylinder vom Kopf nehmen, drehen, schwenken und wieder aufsetzen. Oder die mechanische Musik von Joe Jones. Was ist Fluxus? Robert Filliou?
An Almanier on the Fluxus is the bestest cook.
Oder ist es die Literatur von Jackson McLaughlin? Oder war Barzom Brock Fluxus?
Fluxus ist ein Name für einen Anlass. Ein Anlass, zu dem sich bestimmte Menschen in einem bestimmten Ort zu bestimmter Zeit treffen. Das ist also nichts anderes als ein Datum an einer Uhr, das sagt, dann und dann treffen die und die sich dort und dort und tun etwas. Mehr ist Fluxus nicht. Die ersten Aktivitäten dieses Typs liefen in Köln noch unter dem Namen Neodada. Damals waren aber natürlich Komponisten wie Paik und Cage und so damit gemeint. Cage kam ja nach Deutschland über die Darmstädter Musiktage, Ende der 50er Jahre, ganz stark dort vertreten. Ich habe ihn auch zum ersten Mal in Darmstadt kennengelernt. Die Musiker waren ohnehin dabei, aber diese Musiker waren eigentlich Künstler, die auf eigene Werke ausgerichtet waren und sehr schnell merkten, dass sie alle ihre Aktivitäten unter den einen Werkgedanken oder einen Biografiegedanken fassen müssten. Während Fluxus ja mehr meinte, beiläufige, ganz äußerliche Veranlassung an einem Ort zu einer Zeit etwas zu tun. Natürlich ist dieser Name später programmatisch gefasst worden. Ich habe das in der 62er Rezension geschrieben, damals für den Diskus für Studentenzeitung. Ästhetisch langweilig, weil wir das alles längst kannten. Sozial- und kulturpolitisch unbedeutend. Der Wissenschaftsproblematik ausweichend, also was blieb übrig? Schöne, kleine, einzelne Heiterkeiten. Und ich habe ihm dann gesagt, macht es wenigstens als ein tatsächliches erkenntnistheoretisches Ballett. Macht es als große Show im Sinne einer selbst verhonepiplung, nicht das Publikum verhonepipeln, nicht, sondern euch selbst ironisch distanziert, eure eigenen Mittel euch entledigen. Aber es wurde dann eine Art von Glaubensbekenntnis, es wurde dann wieder Pathos künstlerischer Aktivitäten und daran konnte schon ein aufgeklärter Mensch damals nicht interessiert sein.
Sind die ausgestellten Zeichnungen von Thomas Schmidt und Ludwig Gosewitz oder sind die Bilder und Objekte von Adi Köpke und die Notationen von Kosugi, Cage und Yoko Ono Fluxus? Sind es nur Späße, Rüpeleien und Lärm? Oder ist es allein eine Idee? In Wiesbaden kann man mehr darüber hören und sehen. Doch glücklicherweise löst auch das nichts auf. Der Organisator dieses Fluxusfestes, René Block, pointierte das Problem folgendermaßen.
Dann kann ich immer nur das antworten, was Bob Watts einmal gesagt hat, als er nämlich sagte, es muss auch etwas geben, was Experten nicht verstehen.
Dennoch, nach 20 Jahren. Während im Museum Fluxus agierte, wanderten draußen grüne Umweltschützer demonstrierend vorbei. Man hörte einander nicht, die derweil grauhaarigen Damen und Herren und die jugendlichen Umweltfreaks. Deshalb zum Schluss Philipp Korners demokratisches Musikstück.
Hierarchie nannte Yoko Ono dieses Stück. Das war's für heute. Am Donnerstag.
Texte und Zeichen. Das Kulturjournal. Am Mikrofon Armin Halstenberg.
Guten Abend, verehrte Hörer. Heute Morgen kam wieder eine Meldung über Barney Clark, den 61-jährigen Zahnarzt aus Salt Lake City, der als erster Mensch seit 5 Wochen schon mit einem Kunstherz lebt. Dem Patienten geht es immer besser, die Ärzte sind trotz einiger Komplikationen zufrieden. Manchmal ist der Fortschritt vielleicht eben doch kein Rückschritt. Jedenfalls werden wir umdenken müssen. Eine kalte Maschine besetzt den Platz, den nicht nur Poete, Spurensicherung oder Wege zur Diktatur. Über den Krach mit dem Berliner Kulturrat und das Berlin-Programm zum 50. Jahrestag der Machtergreifung informiert Klaus Menzel. Goethe-Rarität im Hamburger Schauspielhaus. Manfred Seiler war bei der Premiere des Großkofta dabei. Das dritte Experimentalfilmfestival in Osnabrück. Michael Erlhoff berichtet. Und als Zwischenmusik hören Sie heute Now is the Time mit dem Hank Jones Trio. Musik. Längst hat uns das gewohnte Hollywood-Kino mit seinen Geschichten von Liebe und Leid, Sex and Crime, Augen, Ohren und Köpfe zugestopft. Wenn wir über Filme sprechen, beschränken wir uns meist und noch immer auf Inhaltsangaben, statt über Montage und Schnitt, Beleuchtung und Ton zu reden, die doch den Film erst machen. Nicht primär Geschichten erzählen, sondern den Film als Film vorstellen, das möchten die Experimentalfilmer schon seit den 20er Jahren. Doch weil Experimente auch im Kino nur selten Kasse machen, werden Experimentalfilme kaum gezeigt, finden deshalb kein Publikum und werden auch kaum jemals subventioniert. Nur in der Kunstszene hat der Experimentalfilm inzwischen seinen festen Platz gefunden, mit Filmperformance und Videoexperimenten bei der Documenta oder im Museum. Dem Experimentalfilm endlich sein eigenes Forum und Festival verschaffen, wollten schon 1981 Studenten der Medienwissenschaft in Osnabrück. Zusammen mit der Universität und dem Kulturamt der Stadt luden sie zum ersten Osnabrücker Experimentalfilm-Workshop ein. Und das Projekt hatte Erfolg. Filmemacher und Filmfans reisten nach Osnabrück, 76 Filme wurden gezeigt, das Land Niedersachsen und das Kuratorium Junger Deutscher Film wollten über Subventionen nachdenken. Vom dritten Experimentalfilm-Workshop jetzt in Osnabrück berichtet Michael Erlhoff.
Es waren 3 Tage voller Arbeit für Augen, Ohren, Kopf und Beine. Ich war, man merkt es gleich, weder in Hollywood noch in der Cinecittà, sondern in Osnabrück. Und Experimentalfilm hat mit Kino wenig zu tun. Schon das Environment ist härter. Die Vorführräume sind kalt und steinig, die Stühle unbequem. Beim Experimentalfilm-Workshop gibt es keine Vorhänge, keine Geheimnisse, keine erwartungsvolle dunkle Stille. Es ist die offene Leinwand, da wird das Licht abrupt ausgeknipst, saust ein Film los zwischen 2 und etwa 30 Minuten, dann Licht wieder an, zurückspulen, Zwischenansage, Licht aus, Film ab und so weiter. Von morgens um 11 bis nachts um 3. Dazwischen ab und an noch Diskussionsversuche. Also, manchmal sehnte ich mich nach Hollywood oder nach Cinecittà, nach einem schwarzen Krimi oder einem bunten Western zur Entspannung. Es ist halt gar nicht so leicht, das eigene, an schöner und liebgewonnener Tradition gebildete Bewusstsein von Film zurückzustellen oder aufbrechen zu lassen. Denn gerade beim Film, diesem traditionsreichen, kultischen und populären Medium, weiß man, was man will, möchte man bestimmte Filme sehen, sich erinnern und drin schwelgen. Die Rücknahme dieser Erwartung setzt also einiges an Arbeit und gedachtem Entgegenkommen voraus. Und wenn ich diese Arbeit schon leiste, dann hat sie gewissermaßen ihren Preis. Ich will gute Experimentalfilme sehen. Das wiederum ist kaum denkbar, da ja selbst der Experimentalfilm liebgewonnene Tradition herausgebildet hat. Die Filme der 20er Jahre von Viking Egeling, von Hans Richter oder Entracte von René Clair, die Filme von Maya Deren und die der 60er Jahre Underground-Kino und Film als Film, das waren meine Schwierigkeiten. Wenn also dieser Workshop in Osnabrück kein Kino ist, was ist er dann? Ich fragte Ingo Petzke, einen der Organisatoren, und ich fragte auch, wann und wie der Workshop entstanden sei.
Das hat angefangen aus der Überlegung heraus, dass es in der Bundesrepublik eigentlich kein Forum mehr gibt, auf dem der experimentelle Film den Stellenwert hat, den wir glauben, dass er haben sollte. Der wird immer auf den großen Festivals so ein bisschen an den Rand gerückt. Und wir hatten den Eindruck, dass zu viele Leute vereinzelt und isoliert vor sich hinwerkeln. Unsere Idee war deshalb, ein Festival zu schaffen, wo es keinen Wettbewerb gibt, keinen Wettbewerbsdruck und Eifersüchteleien, sondern wo die Leute sich treffen, wirklich sehen, was haben die anderen im letzten Jahr gemacht, miteinander zu reden über Probleme, über interessante Dinge. Der Workshop ist entstanden aus einem Lehrauftrag, den ich hier an der Uni hatte. Da hat sich dann eine Gruppe Studenten gefunden, die zusammengeblieben ist, lange über diesen Lehrauftrag hinaus, und die das jetzt seit 3 Jahren durchführt, in eigener Regie und eigener Verantwortung. Es ist also ein reiner Zufall, dass es hier in Osnabrück entstanden ist. Es war eben eine Marktlücke.
Es gibt bei euch keine Auswahl, also keine Jury vorher. Jeder kann einen Film einreichen und dann wird er genommen. Ist das nicht auch gefährlich, die Qualität der Filme bedenkend, oder ist eine Kategorie wie Qualität gar keine mehr?
Doch, die Qualität ist natürlich nach wie vor eine Kategorie, aber wir wollten, wie gesagt, so eine Art Forum hier schaffen, und wir glauben, wenn jemand meint, dass ein Film experimentell ist, dass wir ihn zeigen, er stellt sich damit ja selbst zur Disposition, indem er den Film hier zeigt, und dass dann auch die Leute halt hinterher vielleicht giftig über ihn herfallen und sagen, was soll der Unsinn oder was soll der Quatsch. Wir glauben aber, dass es wichtiger ist, dass mehr Experimentalfilmer, mehr entsprechende Journalisten, mehr Spielstellenleiter hier zusammenkommen, dass man darüber reden kann, sodass wir auf die Dauer optimistisch gesehen hoffen, dass sich damit eine gewisse Niveausteigerung oder so, wenn man das so sagen will, daraus ergibt. Halt einfach, dass man sieht, was machen die anderen.
Filme und Videobänder waren zu sehen von weitgehend sehr jungen Filmemachern. Ich habe etwa 80 bis 100 solcher Filme und Bänder angeschaut, mit allmählich geröteten Augen und brennenden Ohren. Und die meisten waren schlecht. Trailer für Disco-Musik traten gehäuft auf, also irgendwelche lieblichen oder witzig gemeinten Filmchen über Musikgruppen. Musik war sowieso der Schlager dieses Workshops. Unbekümmert um all die vielen Diskussionen um das komplizierte Verhältnis von Bild und Ton, verzichtete kaum einer der Filmemacher auf seine laute Lieblingsmusik, wurde Musik, wie das so heißt, als Untermalung, als Stimmungsmacher nämlich eingesetzt und gab es allzu viele naive Versuche einer Korrespondenz von Ton und Film. Das war, wie vieles in Osnabrück, hausbacken und altbekannt und bar jeglicher Gedanken und Strukturen. Dann die üblichen, netten, bunten Filme über Rummelplatz, Kneipe und Straßenszenen. Und, ebenfalls üblich, die berühmte Natur im Nebel oder Wolken ziehen auf, Sonne geht unter und dergleichen. Wie immer häuften sich Filme über das Leben, auch im Nebel oder im Dickicht der Beziehungen. Auffallend, mit welcher Penetranz immer wieder Beine abgefilmt wurden und Füße, treppauf, treppab, hin und her laufend, ruhend, einzeln und in Menge. Das sollte wohl metaphorisch sein und brachte entsprechend nur platte Klischees hervor. Ähnlich platt und auch dumm versteigt sich eine andere, ja schon aus neuer Malerei und Underground-Publikationen bekannte Mode. Gemischt werden Bilder aus den 80er Jahren mit ein bisschen Pornografie, alles distanziert, exotisch sauber selbstverständlich, und dann gibt man ein paar Schnipsel aus Dokumentarfilmen des deutschen Faschismus dazu. Goebbels, Hitler, Massenaufmärsche, Stukas und Bombenteppiche. Diese Mixtur wird so dann als kritisch oder als, der Ausdruck spricht für sich, faszinierend behauptet. Dabei ist alles nur Hülse, wird keine Provokation daraus, kommt beifälliges Nicken zustande oder Langeweile. Die Beschwörung eines alltäglichen Faschismus wird so zur Gewohnheit, die Bilder werden schlechter Kitsch und Karl-Heinz Bohrers Slogan von der Ästhetik des Schreckens breitet sich aus wie sauer gewordener Quark. Es betrifft fast alle in Osnabrück gezeigten Filme. Sie wurden ohne Selbstbewusstsein gemacht und deshalb verkrampft, in den Gesten tiefsinnig und seriös, in der Realisierung naiv und plump. Man scheint sich in den 80er Jahren auch im Experimentalfilm nicht länger Distanz zu seinem Produkt leisten zu können. Aus Schwäche wurden Werke entwickelt, abgedichtete Ganzheiten. Die meisten Filme erscheinen nicht als vorläufige Versuche experimenteller Filmarbeit, sondern als Fertigprodukte. Da wurde Kunst gezeugt. Vor allem im 16mm-Bereich. Die Super-8-Filme produzierten eher Abfall, Müll und das könnte immerhin kräger, aufgeweckter, zeitgemäßer und auch spannender sein. Was ähnlich für die Videosektion gilt, die allerdings sehr am Rand des sonstigen Geschehens ablief, die Spezialisierung ist auch bei den Experimentalfilmern so hoch, dass jeder am liebsten nur seine eigenen oder vergleichbare Filme anschauen mag. Jedoch, allein schon, dass all das, worüber ich hier resoniere, in Osnabrück erfahrbar war, spricht für den Experimentalfilm-Workshop und seine konzipierte Offenheit. Solch eine Möglichkeit, Einblick zu erhalten in die aktuelle Produktion des nicht kommerziellen Films, ist sicher notwendig und es scheint ein für die westdeutschen Verhältnisse schier unglaubliches Interesse an solche Erfahrung zu geben. Der Andrang des Publikums war groß und der Filmemacher sowieso. Ich fragte zur Bedeutung dieses Workshops zwei der bereits älteren, mit Experimentalfilm vertrauten Personen. Zuerst die Filmemacherin und Theoretikerin Birgit Hein.
Das Problem ist folgendes, es gibt keine Festivals mehr für experimentellen Film. Und deswegen ist das eine, was es also jetzt im Moment gibt, natürlich hat es schon einen Stellenwert. Wir sagen also nicht mehr so sehr für uns oder für unsere eigene Arbeit, aber einfach für die ganzen jungen Leute, die nachwachsen, die überhaupt keine Chance mehr sonst haben, ihre Filme zu zeigen. Für die ist es wichtig, dass sie Filme von anderen sehen und dass sie ihre Filme präsentieren können, dass sie überhaupt mal nach außen treten. Das hat also immer einen Einfluss auf die eigene Arbeit. Wenn man nur vor sich hin arbeitet, kommt man praktisch sehr viel langsamer weiter.
Dann fragte ich Alf Bold, den Leiter des Berliner Arsenal, jenes renommierten Off-Kinos.
Der Dokumentarfilm hat seine eigenen Veranstaltungen, der Spielfilm hat seine Veranstaltungen, der Kurzfilm mit Oberhausen, es gibt alle möglichen Filmfestivals. Und es ist sehr wichtig, dass es auch für den experimentellen Bereich so etwas gibt, dass irgendwo ein Festival oder eine Veranstaltung gibt, wo ein großes oder ein breites Spektrum an Filmen gezeigt wird, die sonst eben vielleicht gar keine Chance hätten, zusammen mal gesehen zu werden. Und völlig abgesehen vom qualitativen Standpunkt oder vom qualitativen Anspruch ist so etwas wichtig als rein Information. Das ist eine Szene, die sich außerhalb des Kinos bewegt, weil sich nicht zuletzt auch deshalb, weil sich das Kino als unfähig erwiesen hat, sie zu absorbieren oder mit ihr zu arbeiten. Und die Leute haben sich dann andere Bereiche gesucht. Sie gehen an einen Film mit einem völlig anderen Selbstverständnis heran als wir. Und was uns dann oft als Dilettantismus auch erscheint, ist eben vielleicht doch ein unbewusster ästhetischer und auch politischer Standpunkt, der dabei herauskommt.
Schließlich, es gab auch gute Filme zu sehen, aufregende Filme, oft kurze, entspannt und klug gemachte. Nur, man kann sie nicht nacherzählen, denn gerade gute Filme begründen sich ja durch ihre Besonderheit und filmische Ästhetik. Und es wurden, neben einer schlecht organisierten Walter-Ruttmann-Retrospektive, zwei lange Filme von fast schon Ahnen des experimentellen Films gezeigt, Uli Isses von Werner Nekes und Love Stings von Birgit und Wilhelm Hein. Zwei Filme, die schon längst nicht mehr Experimentalfilm sind, von ihren Herstellern auch nicht mehr dazugezählt wurden und die einer gesonderten Rezension bedürfen. Um diese beiden Filme gab es denn auch die heftigsten Diskussionen, was die Unterschiede zwischen den Jüngeren und Älteren, zwischen den manchmal sehr amateurhaften Anfängern und den Profis noch einmal deutlich machte. Zum Vorteil beider. Alle hoffen nun auf einen vierten Workshop, doch die erzwungene Selbstausbeutung der Organisatoren ist zu groß. Etwa 5000 Stunden unbezahlter Vorbereitungszeit steckten schon im dritten Workshop und die Finanzierung ist überhaupt nicht gesichert. Ohne Geld aber ist solch ein Workshop nicht durchzuführen und es wäre ein weiterer westdeutscher Jammer, wenn auch diese Initiative aufgeben müsste.